Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Guten Abend. Ursula von der Leyen, die gewählte Kommissionspräsidentin, hat heute vorgestellt, welche Mitglieder ihrer Kommission künftig welches Ressort übernehmen sollen. Und sie hat allen eine Leitlinie mitgegeben.
Das ist auch eine Grundbotschaft an alle Kommissarinnen und Kommissare, Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Sie sind jetzt Europäer, die in erster Linie im europäischen Interesse handeln.
Ursula von der Leyen, CDU. Die wichtigsten Namen und Funktionen der neuen EU-Kommission im Verlauf dieser halben Stunde. Zuvor der Blick nach Berlin, wo die Haushaltswoche des Bundestags mit einem Schlagabtausch zum Klimaschutz begonnen hat. Und zu Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin legte wegen einer Krebserkrankung ihr Amt als kommissarische Parteichefin nieder. US-Präsident Donald Trump hat seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton offenbar entlassen. Das melden mehrere Agenturen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Und die Reihe Hintergrund dreht sich um Spanien und die dortige Wohnungsnot ab 18.40 Uhr. In Berlin haben die Tage begonnen, die traditionell der Diskussion des Bundeshaushalts für 2020 gewidmet ist. In diesem Jahr haben die schwächelnde Konjunktur und das drängende Thema Klimaschutz dafür gesorgt, dass der politische Druck, mehr Geld auszugeben, gestiegen ist. Und das wiederum stellt den Grundsatz der Regierung der letzten Jahre in Frage, nur ausgeglichene Haushaltspläne vorlegen zu wollen. Nadine Lindner aus Berlin über das Ringen um die schwarze Null in Zeiten des Klimaschutzes.
Für Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD steht eines fest.
Die Weichen stehen im Moment auch weiter so. Und das ist etwas, das so nicht bleiben kann. Für mich ist weiter so keine Option.
Verbrenner seien derzeit billiger als Elektroautos, die Ölheizung preiswerter als eine Wärmepumpe. Das dürfe nicht so bleiben. Schulze bekräftigte deshalb ihr Ziel, CO2 einen Preis zu geben. Klimaschädliches Verhalten müsse teurer werden. Ob sie dies über eine Steuer oder die Ausweitung des Emissionshandels tun wolle, ließ Schulze offen.
Und deswegen setze ich mich für einen CO2-Preis ein, bei dem jeder genau weiß, was in den nächsten Jahren auf ihn zukommt, was auf sie zukommt. Kontinuierlich steigende Preise, aber nicht eben rasant steigend.
Eine Entscheidung werde es erst am 20. September in der zentralen Sitzung des Klimakabinetts geben. Schulze nutzte die Haushaltsdebatte, um für ihre Vorstellung eines Kontrollmechanismus zu werben. Klimaschutz müsse verbindlicher werden. Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, alles unionsgeführte Ministerien müssten jetzt auf Kurs kommen. Noch einmal dürfe man die Klimaziele nicht verfehlen, das sei peinlich. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsentwurf kann die Umweltministerin im kommenden Jahr mit Ausgaben in Höhe von 2,6 Milliarden Euro planen. Das ist deutlich mehr als die 2,3 Milliarden Euro aus dem Vorgängerhaushalt. Das Geld fließt in den Klimaschutz, Vermeidung von Plastikmüll, mehr Mittel gibt es auch für den Insektenschutz, aber auch die Zwischenlagerung von Atommüll schlägt zu Buche. Doch ist das alles? Wie viel Geld soll und muss wirklich in den Klimaschutz fließen? Das ist bislang die große Unbekannte dieser Haushaltsverhandlungen. Die Ideen sind zahlreich und könnten teuer werden. Weniger Mehrwertsteuer auf Bahntickets, eine Abwrackprämie für Ölheizungen, Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. All dies könnte sich laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier langfristig auf 50 Milliarden Euro summieren. Silvia Kotting-Ohl, Umweltpolitikerin der Grünen, fordert mehr Transparenz.
Aber wo im Gesamthaushalt sind die 40 bis 50 Milliarden, die das angekündigte Klimapaket vom 20. September brauchen wird? Nicht in diesem Haushalt jedenfalls.
Kritik kam auch von der AfD. Die war eher grundsätzlicher Art. Martin Hohmann zog den Zusammenhang zwischen CO2 und der Erderwärmung in Zweifel.
Es gibt keinen wissenschaftlich fundierten Beweis dafür, dass der leichte Kohlendioxidanstieg verantwortlich ist für die mäßige Erwärmung in den letzten 300 Jahren.
Hohmann warnte auch vor wirtschaftlichen Schäden durch Klimaschutz.
Wirtschaftlicher Niedergang von Industrie, Handel und Handwerk, Abstieg der Mittelschicht.
Insgesamt will Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD 360 Milliarden Euro im kommenden Jahr ausgeben. Dabei ist die schwarze Null, die seit 5 Jahren die deutsche Haushaltspolitik prägt, nicht gefährdet, allerdings die Ausgaben steigen. Finanzminister Olaf Scholz verteidigte deshalb am Vormittag seinen Kurs auch gegen Kritik, nicht genug gegen wirtschaftliche Risiken zu tun.
Die geringeren Zinsaufwendungen für höhere Investitionen und eine expansive Haushaltspolitik, um die wirtschaftliche Lage in unserem Land zu stabilisieren, auch das ist richtig. Und wenn uns das als Kritik vorgehalten wird, dann sage ich, es ist ein Lob, denn wir tun genau das, was in dieser Zeit notwendig und richtig ist, meine Damen und Herren.
Doch den FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke hat er nicht überzeugt. Scholz blendet zu viel aus.
In Ihrer Rede war nichts zu hören davon, dass inzwischen die Frage der neu zur Verfügung stehenden Stellen runtergeht. War nichts davon zu hören, dass die Auftragseingänge zurückgehen. Und dass die Steuereinnahmen sich noch nicht einmal mehr in diesem Jahr so entwickeln, wie sie es geplant haben. All das negiert diese Regierung.
Fast eine Woche lang werden die Abgeordneten die Etats der einzelnen Ministerien debattieren. Streit ist unter anderem bei den steigenden Verteidigungsausgaben zu erwarten und bei der milliardenschweren Grundrente, die noch nicht endgültig beschlossen ist.
Nadine Lindner zum Auftakt der Haushaltswoche. In der Hauptstadt läuft also die politische Routine nach der Sommerpause wieder an. Doch eine Meldung machte dort die Runde, die diese Routine heute zerriss und andere Gedanken in den Vordergrund rückte. Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, legt den kommissarischen SPD-Vorsitz nieder. Grund ist eine Brustkrebserkrankung, die bei der 45-Jährigen diagnostiziert wurde. Frank Kapellan über ihre Erklärung und die Reaktion.
Es ist ein Zufall und doch einer, der innehalten lässt. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt in Berlin das Nationale Zentrum zur Krebsprävention vor, gerade mal 2 Stunden, nachdem seine ehemalige Kabinettskollegin ihre Diagnose öffentlich gemacht hat.
Aus langer persönlicher Verbundenheit macht die Nachricht natürlich betroffen. Wir haben noch vor 1-2 Wochen eine schöne gemeinsame, fröhliche Veranstaltung zusammen gehabt. Insofern kann ich Manuela Schwesig nur alles Gute wünschen, von Herzen.
Auch Kanzlerin Angela Merkel nimmt an, ich habe mit ihr telefoniert und ihr gewünscht, dass sie wieder ganz gesund wird. Schwesig war ihre Familienministerin. Die Koalitionsverhandlungen bestimmte sie als SPD-Vize maßgeblich mit. Kurz vor der Bundestagswahl hatte sie im Mai 2017 ihren Wechsel von der Bundes- in die Landespolitik angekündigt. Manuela Schwesig folgte ihrem politischen Ziehvater Erwin Sellering als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wegen dessen Krebserkrankung. Nun steht auch der 45-jährigen Schwesig, Mutter zweier kleiner Kinder, der Kampf gegen den Krebs bevor.
Die Diagnose Brustkrebs hat mich und meine Familie schwer getroffen. So etwas ist immer ein riesiger Schock. Wenn man dann aber wieder halbwegs klar denken kann, dann wird schnell deutlich, dass Krebs nicht gleich Krebs ist. Die gute Nachricht für mich ist, dieser Krebs ist heilbar.
Ministerpräsidentin möchte sie bleiben, sich hin und wieder vertreten lassen. Ihre Ämter als stellvertretende und derzeit auch kommissarische SPD-Vorsitzende allerdings legt sie nieder. Die Suche nach der Nahles-Nachfolge wird nun von ihren Co-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer begleitet. Auch die Präsenz in der Koalition kommt verstärkt auf die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zu.
Manuela Schwesig wird es packen mit ihrer Erkrankung. Sie wird auch präsent sein in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wird ihr Amt weiter gut ausführen können. Und unsere Gedanken sind bei ihr.
Malu Dreyer, selbst an multiple Sklerose erkrankt, wird im Herbst allein an der Spitze der SPD stehen, ehe Anfang Dezember auf dem Parteitag eine neue Führung ins Amt gebracht wird. Denn Schäfer-Gümbel hält an seiner Entscheidung fest, zum 1. Oktober als Arbeitsdirektor in die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu wechseln. Schäfer-Gümbel, Dreyer und Schwesig hatten die SPD seit dem Rücktritt von Andrea Nahles als Übergangstrio geführt.
Die fröhliche Art von Manuela Schwesig hat in vielen unserer Runden erheblich dazu beigetragen, dass das gut geworden ist.
Manuela Schwesig hat sich offensichtlich nun entschlossen, ganz offensiv mit ihrer Erkrankung umzugehen, um betroffenen Frauen Mut zu machen.
Viele an Brustkrebs erkrankte Frauen zeigen auch, dass ein couragierter Umgang mit der Krankheit, Therapie und Berufstätigkeit vereinbar ist.
Die Bundesregierung will die Forschung zur Krebsprävention weiter fördern, aber auch über Möglichkeiten der Vorsorge informieren. Etwa 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr an Brustkrebs. 30% sind jünger als 55 Jahre. Manuela Schwesig will den Kampf nun aufnehmen und gibt sich dabei so entschlossen, wie sie es auch als Politikerin war und ist.
Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und werde auch diesen Kampf führen und bin sehr zuversichtlich, dass ich am Ende gesund sein werde.
Manuela Schwesig im Beitrag von Frank Kapellan. Zurück in die Tagespolitik. Da darf heute Brüssel als Ortsmarke nicht fehlen, denn die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat nun die Namen ihrer Kommissionsmitglieder mit den zugehörigen Funktionen versehen. Einen inhaltlichen Schwerpunkt möchte die CDU-Politikerin bei den Themen Klimaschutz und Digitalisierung setzen. Die wichtigsten Besetzungen liefert Bettina Klein.
Fast 2 Monate sind seit der letzten Pressekonferenz von Ursula von der Leyen direkt nach ihrer Wahl vergangen. Dafür nahm sie sich heute 1 Stunde und 45 Minuten Zeit für die Vorstellung ihrer neuen Kommission und die anschließenden Fragen.
Today I'm presenting my team for Europe.
Die 26 Namen außer ihrem eigenen wurden gestern bereits offiziell bestätigt. Über die Ressortverteilung kursierten diverse Spekulationen und unbestätigte Listen. Und es zeigt sich, es ist dem Übergangsteam gelungen, die meisten Entscheidungen bis zuletzt unter der Decke zu halten. Von den 8 künftigen Vizepräsidenten der EU-Kommission etwa werden 3 besondere Befugnisse bekommen als exekutive Vizepräsidenten, die nicht nur ein eigenes Portfolio erhalten, sondern darüber hinaus jeweils für ein Kernthema der neuen Kommission eine Art ressortübergreifender Verantwortung erhalten. Franz Timmermans für die Klimapolitik, für einen europäischen Green Deal, den von der Leyen angekündigt hatte. Margarete Vestager für Digitalentwicklung und Valdis Dombrovskis für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen. Der Sozialdemokrat Timmermans und die liberale Vestager waren durch das Personalpaket der Mitgliedstaaten vorgegeben. Die Entscheidung für den Letten Dombrovskis aus ihrer eigenen Parteienfamilie traf von der Leyen selbst. Begründung:
5 decisions that have been taken without any representation of the central and eastern European countries.
5 Personalentscheidungen durch den Rat, ohne dass ein einziger ostmitteleuropäischer Staat vertreten war. Etwas, das häufig kritisiert wurde und das von der Leyen nun offenkundig ausgleichen wollte. 8 Kommissare insgesamt gehören bereits der jetzigen Kommission an. Viele bisherige oder ehemalige Minister oder Premierminister sind in Zukunft dabei. Wie Paolo Gentiloni, Sozialdemokrat aus Italien, der für Wirtschaftspolitik verantwortlich sein soll. Eine Entscheidung, die bereits Kritik auf sich zog. Wie vom CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber. Dass ein Italiener den Problemstaat Italien überwachen soll, alles andere als ideal, kritisierte er. Von der Leyens Antwort auf ähnliche Fragen in der Pressekonferenz: In der Kommission werden die Entscheidungen gemeinsam getroffen und verantwortet.
Wir sind in allererster Linie Europäer hier in der Europäischen Kommission.
Alle Europäer, doch die Herkunft der einzelnen Kommissionskandidaten spielte wohl dennoch eine Rolle. So soll die bisherige Justizkommissarin, die Tschechin Vera Jourova, künftig neben anderen für Rechtsstaatlichkeit zuständig sein. Phil Hogan aus Irland wird künftig die Handelspolitik der EU verantworten. Vor den zu erwartenden Verhandlungen mit Großbritannien sicher auch kein Zufall. Der ehemalige ungarische Justizminister Laszlo Trajani soll die Bereiche Nachbarschaft und Erweiterung übernehmen, der Pole Janusz Wojciechowski die Landwirtschaft. 2 der Kandidaten, die bereits im Vorfeld Kritik auf sich zogen, unter anderem von Sozialdemokraten und Grünen, und die bei den bevorstehenden Anhörungen gründlich geprüft werden dürften. Spannende Wochen erwartet selbst von der Leyens Parteikollege Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament.
Ich erwarte spannende Anhörungen. Die Anhörungen sind kein Selbstläufer. Wir werden alle Kommissarsanwärter auf Herz und Nieren prüfen. Und von daher die Anhörungen hier kein Selbstläufer. Wir werden bestimmt spannende Wochen erleben.
Einhellig begrüßt wurde die fast paritätische Besetzung der neuen Kommission mit 13 Frauen und 14 Männern. Ein Ziel, das von Beginn an ganz oben auf Ursula von der Leyens Agenda stand.
Bettina Klein aus Brüssel. Und derweil wurde bekannt, dass die nominierte Binnenmarktkommissarin Sylvie Goulard aus Frankreich jüngst eine Anhörung bei der Polizei hatte, im Zusammenhang mit dem Vorwurf, Mitarbeiter in ihrer Zeit als EU-Parlamentarierin zum Schein beschäftigt zu haben. Auch andere Personalien der neuen EU-Kommission sorgen für Gesprächsstoff, zum Beispiel die des früheren italienischen Regierungschefs Gentiloni. Wir haben es gerade gehört, der Sozialdemokraten soll nun Wirtschaftskommissar werden. Tilman Kleinjung in Rom ist uns zugeschaltet. Für welchen Kurs steht denn Gentiloni in Wirtschaftsfragen?
Na, Gentiloni steht zuallererst mal für einen proeuropäischen Kurs, und insofern dürfte ja Ursula von der Leyen etwas aufgeatmet haben, als sie es nicht mehr mit der alten Regierung zu tun bekam, wo noch Lega-Chef Salvini maßgeblich den Ton angab, sondern jetzt mit einer neuen Koalition von Conte, die ja in diesen Minuten zur Abstimmung steht im Parlament, und da auf diese Weise einen sehr proeuropäischen, auch wirtschaftspolitisch vernünftigen Kandidaten genannt bekommen hat mit Paolo Gentiloni.
Mancher Beobachter, wie der eben gehörte Markus Ferber von der CSU, zweifelt ja, ob es angesichts des häufigen Streits zwischen Brüssel und Rom um die Haushaltsdisziplin, um das italienische Budget, eine gute Idee ist, ausgerechnet einen Italiener mit dem Ressort zu betrauen, das für diese Frage zuständig ist. Wie fallen denn die Reaktionen auf diese Personalien in Italien selbst aus?
Na, wie man sich vorstellen kann, abhängig von der jeweils politischen Orientierung auch unterschiedlich. Der Lega-Chef Salvini hat gleich dazu Stellung bezogen und hat gesagt, da hat die italienische Regierung einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, wohl insinuierend, dass Gentiloni vor allem dazu nun angedacht wird, die Italiener zum Sparen und zum Wohlverhalten aufzufordern. Andererseits haben auch viele sozialdemokratische Parteifreunde von Paolo Gentiloni gesagt, das ist gut für Europa. Jetzt haben wir einen Kommissar, der vor allem auch mal auf Investitionen guckt und der schaut, dass es eben bei der Flexibilität in Bezug aufs Haushaltsdefizit nicht nur darum geht, Italien, Griechenland und andere abzustrafen, sondern dass man eben schaut, dass hier auch eine Linie hineinkommt, die Investitionen fördert.
Der parteilose Regierungschef Conte, der ja dem Bündnis aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung vorsteht, fordert ja nun auch eine Reform des Stabilitätspakts. Bevor er hier aber irgendwas angehen kann, muss er heute Abend eine Vertrauensabstimmung im italienischen Senat überstehen. Sie haben es angedeutet. Wie stehen seine Chancen?
Seine Chancen stehen gut. Die Mehrheit im italienischen Parlament, also im Senat, der jetzt sozusagen das letzte Wort hat, liegt bei 361. Und man rechnet so in etwa, dass die neue Regierung von Giuseppe Conte so auf etwa 374 Stimmen kommt. Da sind bestimmt ein paar Abweicher dabei, vor allem bei den Fünf Sternen, die ja eigentlich ursprünglich diese Koalition mit der Lega eingegangen sind, die also da unzufrieden sind, dass auf jetzt auf einmal sie mit dem, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Erzfeind der sozialdemokratischen Partei PD zusammen regieren müssen. Aber ich denke, das wird gut ausgehen für Conte.
Wie stabil kann denn mittelfristig die aus der Not zusammengebaute Koalition aus Sozialdemokraten und Populisten überhaupt sein?
Man darf nicht vergessen, diese Koalition hat vielleicht wenig gemeinsame Ziele, aber vor allem einen gemeinsamen Feind, und das ist Matteo Salvini. Und die Furcht vor Neuwahlen schweißt diese Koalition sehr stark zusammen. Und deshalb gibt es möglicherweise in einzelnen Fragen, was Infrastrukturprojekte beispielsweise betrifft, was auch die Parlamentsreform in Italien betrifft, unterschiedliche Ansichten. Aber die Angst, dass man bei Neuwahlen abgestraft würde, die schweißt beide Partner zusammen und garantiert möglicherweise dieser Regierung eine längere Lebensdauer, als ihr die Kritiker zutrauen.
Tilman Kleinjung über die anstehende Vertrauensabstimmung der neuen Regierung im italienischen Senat. Vielen Dank. Gestern landete der Hongkonger Aktivist Joshua Wong in Berlin. Er ist einer der bekanntesten Organisatoren der Demokratiebewegung in seiner Heimat. Er warb auf einer Veranstaltung in der Hauptstadt für mehr deutsche Unterstützung für die Hongkonger Proteste. Die richten sich ja gegen zu starken chinesischen Einfluss in der Sonderverwaltungszone. Außerdem traf er später Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD. Und das wiederum führte zu harschen Reaktionen auf Seiten der chinesischen Führung. Axel Dorloff aus Peking.
Das Treffen sei ein Akt der Respektlosigkeit und eine Einmischung in innere Angelegenheiten, erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Es sei falsch, dass deutsche Politiker und Medien die Gelegenheit nutzten, um eine politische Show mit Hongkonger Separatisten zu veranstalten. Das chinesische Außenministerium habe offiziell Beschwerde eingelegt. Für die chinesische Staats- und Parteiführung ist der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong ein Staatsfeind. Die staatlich kontrollierten Medien in Festlandchina bezeichnen ihn, wenn sie ihn erwähnen, mal als Separatisten, mal als Verräter. Taiwan, Deutschland, USA. Die Reisen von Joshua Wong ins Ausland sind für China ein Beweis dafür, dass er ein vom Ausland gesteuerter Agitator ist. Joshua Wong selbst hatte sich zuletzt in einem Tweet enttäuscht über den China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezeigt. Sie hätte sich noch deutlicher für Hongkong einsetzen müssen, zum Beispiel für freie Wahlen. Merkel hatte am Freitag bei ihrem Staatsbesuch in Peking gefordert, Recht und Freiheit müssten in Hongkong gewährleistet und die Probleme im Dialog und ohne Gewalt gelöst werden. Chinas Regierungschef Li Keqiang entgegnete, man werde alles tun, um das Zitat »Chaos in Hongkong« im Einklang mit dem Gesetz zu beenden. Er ist damit der höchste Regierungsvertreter Chinas, der sich bislang zu den Protesten in Hongkong geäußert hat.
Aus Peking Axel Dorloff. Auch heute blicken wir auf den Stand im Brexit-Ringen nach Großbritannien. Premierminister Johnson wehrte sich am Nachmittag einmal mehr gegen das breite Misstrauen in Politik und Öffentlichkeit. Er verhandle gar nicht ernsthaft mit der EU, sondern strebe einen Austritt ohne Abkommen an. Seine Regierung arbeite sehr ernsthaft an einem Abkommen, versicherte Johnson. Zugleich wies er Anschuldigungen zurück, er verhalte sich undemokratisch. Seine Kritiker halten ihm das vor, seitdem er veranlasst hat, das Parlament in diese ungewöhnlich lange Zwangspause zu schicken. Das war gestern Abend auf der letzten Parlamentssitzung großes Thema. Imke Köhler zeichnet nach.
Heute sind die Abgeordneten schon den ersten Tag in der Parlamentspause. Jener Pause, die Boris Johnson beantragt hat und die mit einer Dauer von fast 5 Wochen umstritten lang ist. Aber bevor sie gestern Abend begann, haben die Abgeordneten noch einmal stundenlang debattiert.
Oder.
Und dem Premier noch weitere Niederlagen beigebracht. Erst die Entscheidung, dass die Regierung Dokumente herausgeben soll, die die internen Planungen zum No-Deal-Brexit offenlegen. Stichwort Operation Yellowhammer. Labour-Chef Jeremy Corbyn:
If they have nothing to hide, why are they hiding it?
Wenn die Regierung nichts zu verbergen hat, warum verbirgt sie es dann? Wollte Corbyn wissen. Die Abgeordneten wollen diese Dokumente einsehen. Einblick wollen sie auch in die regierungsinterne Kommunikation zum Thema Parlamentspause haben. Sollte das Unterhaus durch die lange Schließung vor dem geplanten EU-Austritt handlungsunfähig gemacht werden? Die Abgeordneten wollen wissen, ob es taktische Überlegungen dieser Art gegeben hat. Dann, schon nach Mitternacht, die Abstimmung über vorgezogene Neuwahlen.
The majority does not satisfy the
John Bercow, der Parlamentspräsident, der demnächst abtreten will, bei der Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses. Die Regierung hat mit ihrem Antrag auf Neuwahlen erwartungsgemäß nicht genügend Stimmen zusammenbekommen. Um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, hätte sie die Unterstützung der Opposition gebraucht. Die aber will Boris Johnson nicht die Möglichkeit geben, nach Neuwahlen, die er gewinnen könnte, das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit wieder aufzuheben. Labour-Chef Jeremy Corbyn:
We're eager for an election.
Wir wollen Neuwahlen, aber so sehr wir sie wollen, wir werden nicht riskieren, dass wir uns das Desaster eines No-Deals auferlegen. Deshalb sollen Wahlen erst dann stattfinden, wenn der Premier ein Abkommen mit der EU erzielt oder aber eine Verschiebung des Brexit-Termins beantragt hat. Boris Johnson, hier im Kampf mit einem kaputten Mikrofon, fordert Corbyn dagegen heraus.
If you really want to delay Brexit beyond October the 31st, then vote for an election.
Wenn Sie wirklich den Brexit verzögern wollen über den 31. Oktober hinaus, dann stimmen Sie für eine Neuwahl und lassen Sie die Wähler entscheiden, ob die eine Verzögerung wollen oder nicht. Aber der Appell läuft ins Leere. Einen Termin für Neuwahlen gibt es damit vorerst nicht. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit kommen werden. Und so fängt der Wahlkampf für viele Politiker wohl jetzt schon an. Außerdem finden in den nächsten Wochen die Parteitage statt. An diesem Wochenende sind die Liberaldemokraten dran, dann Labour, danach die Tories. Auch diese Delegiertentreffen dürften ganz im Zeichen des Brexit und der Regierungskrise stehen. Johnsons Beraterstab in 10 Downing Street wird die kommenden Wochen sicherlich auch nutzen, um weiter auszuloten, wie eine Verschiebung des Brexit verhindert werden kann. Am 14. Oktober kommen die Abgeordneten dann wieder zusammen, 2,5 Wochen vor dem Tag, der nach dem Willen von Boris Johnson Fakten schaffen soll, dem 31. Oktober.
Imke Köhler mit dem Zeitplan rund um den Brexit aus London. In Frankfurt am Main hat die internationale Automobilausstellung, kurz IAA, für das Fachpublikum seine Pforten geöffnet. Über Jahrzehnte hinweg war die Messe ja eine Pflichtveranstaltung für die nationalen und internationalen Hersteller. PS-starke Luxuskarossen prägten das Bild. Und dieses Bild wandelt sich gerade ein bisschen. SUV-Fahrzeuge stehen zum Beispiel aufgrund jüngster tödlicher Unfälle und ihrer desaströsen CO2-Bilanz in der Kritik. Und der Umbau zu Elektroantrieben ist zum Kernthema geworden. Zu beidem Mischa Erhardt.
Ob Volkswagen, Daimler, BMW oder Opel, in diesem Jahr eint die deutschen, aber auch die internationalen Aussteller auf der IAA in Frankfurt eines. Sie alle starten auf die eine oder andere Weise durch beim Thema Elektromobilität, präsentieren sich als Botschafter für Nachhaltigkeit.
And we know that more and more of us want to drive emission-free.
Heißt es etwa bei BMW. Bei Opel ist es der Corsa, der den Durchbruch in die Elektromobilität bringen soll. Bei Volkswagen ist es der ID3 oder der ID3, der gestern Abend schon vorgestellt wurde. Auch Daimler und Porsche wollen elektrisch durchstarten und BMW gibt sich auf der IAA als erfolgreicher Pionier. Kein anderer Hersteller habe in Deutschland in diesem Jahr so viele elektrifizierte Autos verkauft wie BMW, unterstrich der neue BMW-Chef Oliver Zipse.
Here in Germany, no other car company has sold more electrified cars in 2019 than the BMW Group.
Kaum eine Rolle an diesem Vormittag spielen dagegen in den Präsentationen die großen und schweren Karossen, die die Autobauer derzeit gewinnträchtig verkaufen, die SUVs.
Das ist interessant, denn die Nachfrage nach diesen Autos ist nach Auskunft von Volkswagen-Chef Herbert Diess groß.
Wir bauen Fahrzeuge, die müssen den Kunden gefallen. Und da ist es einfach so, dass viele Kunden einfach höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen.
Dagegen melden sich allerdings in diesem Jahr zur IAA vermehrt auch kritische Stimmen zu Wort.
In Deutschland haben die Autokonzerne im vergangenen Jahr mehr Werbung in SUV-Segment gesteckt als in alle anderen Segmente zusammen. Also die befeuern diese Nachfrage selbst und drücken mit Gewalt diese Fahrzeuge in den Markt, weil sie dort höhere Profitmargen haben. Und es sind Zeiten der Klimakrise unverantwortlich,
sagt Benjamin Stephan von Greenpeace. Die Umweltorganisation hat auf einem zentralen Platz vor der Messe ein großes Geländefahrzeug mit einem haushohen schwarzen CO2-Ballon im Schlepptau aufgestellt. Keine leichten Zeiten für die deutsche Autoindustrie. Auf der einen Seite muss sie Schadstoff- und Klimavorgaben einhalten und den Bau CO2-neutraler Fahrzeuge vorantreiben. Andererseits schwächt sich momentan die konjunkturelle Lage ab. Deswegen fordert der Chef des Autozulieferers Continental, Elmar Degenhardt, Schützenhilfe von politischer Seite.
Der richtige Zeitpunkt für die Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern ist genau jetzt.
Daimler-Chef Ola Källenius spricht angesichts der Klimawende von einer Mammutaufgabe, die nur im Zusammenspiel vieler Kräfte gelingen könne. Als Einsteuerungsmittel spricht er sich für eine CO2-Steuer aus. Die kritischen Diskussionen werden die diesjährige IAA begleiten. Auch, weil sich die Ausstellung in diesem Jahr weiter verkleinert hat. Viele Aussteller wie Fiat, Peugeot, Citroën, Nissan, Tesla, Toyota und Volvo sind gar nicht mehr mit ihren Ständen vertreten. Der Aufbruch in das neue Zeitalter der Mobilität ist mit den neuen Herausforderungen auch an der geschrumpften IAA in Frankfurt abzulesen.
Mischa Erhard zur IAA und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und nun gegen Ende der Sendung noch einmal ins Ausland. Seit April 2018 war John Bolton nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Trump. Er folgte damals General Herbert McMaster nach. Im Gegensatz zu dem ausgleichenden McMaster galt Bolton von Anfang an als aggressiver Falke. Nun haben uns vor einer halben Stunde Meldungen erreicht, dass der Präsident Bolton entlassen habe. Zugeschaltet ist uns deshalb Sarah Zerback aus Washington. John Bolton entlassen, ist diese Meldung bestätigt?
Also bestätigt ist zu diesem Moment auf jeden Fall, dass John Bolton das Weiße Haus verlassen wird. So viel ist klar. In etwa einer Stunde soll es hier in Washington auch eine Pressekonferenz geben, unter anderem auch mit dem Finanzminister, mit dem Außenminister zusammen. Das hat Donald Trump angekündigt. Wo es Unklarheit gibt, ist darüber, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Donald Trump selbst hat getwittert, dass er John Bolton in der Nacht noch mitgeteilt hat, dass seine Dienste nicht länger benötigt werden, woraufhin dann Bolton den Rücktritt angenommen hätte. Bolton wieder spricht da auch auf dem Medium Twitter und sagt, er selbst habe um diesen Rücktritt gebeten, wollte das wohl heute auch besprechen, ist dann aber einer Entlassung sozusagen, ist der Präsident dann zuvor gekommen, hat ihn dann entlassen und nicht den Rücktritt angenommen. Also da gibt es Uneinigkeiten und da wird sicherlich auch nochmal nachgelegt werden von John Bolton. Da werden wir noch erfahren müssen, wie das Ganze tatsächlich abgelaufen ist.
Entlassung oder freiwilliger Abgang, aber was könnte denn der Grund für all das sein?
Per Tweet des Präsidenten heißt es, dass man in vielen Themen unterschiedlicher Meinung war. Da bleibt er relativ vage, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Das wird sicherlich der jüngste Disput über den Umgang mit den Taliban sein. Die umstrittenen Friedensgespräche der USA mit den radikalen Islamisten, da hat John Bolton ihm öffentlich widersprochen. Als Trump dann dieses erst geplante und dann geplatzte Geheimtreffen öffentlich gemacht hat, hat gesagt, also mit Taliban auf amerikanischem Boden ausgerechnet in Camp David, das geht gar nicht. Also im offiziellen Landsitz des Präsidenten, auf dem damals ja auch schon über die Reaktion auf die Terroranschläge des 11. September gesprochen wurde, die sich ja morgen jähren, ausgeübt eben von Al-Qaida mit Unterstützung der Taliban. Da hat er viel Kritik bekommen, eben auch von John Bolton. Und dass er da final in Ungnade gefallen sein könnte, das hat sich also abgezeichnet, auch schon daran, dass er da bei wichtigen Treffen in der Vorbereitung dieser Geheimgespräche gar nicht mehr eingeladen war, gar nicht mehr mit am Tisch gesessen hat. Und deshalb kommt das sicherlich für John Bolton selbst am wenigsten überraschend.
John Bolton war ja nun immer ein umstrittener Kopf. Wofür steht er genau und was könnte das nun für den künftigen Kurs bedeuten?
Ja, er ist eben ein absoluter Hardliner, ein Falke, und Kritiker sagen, er sei ein Kriegstreiber gar, der einen extra harten Kurs fährt und auch von militärischen Interventionen nicht zurückschreckt. Das hat er immer wieder klar gemacht, auch und vor allem im Umgang mit dem Iran. Da verbindet ihn auch eine persönlich besondere Erzfeindschaft, kann man sagen. Hat er immer für den Regimewechsel gepocht, anders als Donald Trump. Und Donald Trump selbst ist ja nun bekannt dafür, Mitarbeiter zu feuern, die ihm widersprechen und deren absolute Loyalität er da anzweifelt. Und da gab es in seiner ganzen Zeit hier im Weißen Haus ja ungewöhnlich viele Personalwechsel, Entlassungen, aber auch Rücktritte. Und jetzt wird abzuwarten sein, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin, da hat sich bisher noch nichts abgezeichnet. Donald Trump sagt, er will den oder diejenige in der kommenden Woche benennen, und da werden wir dann sicherlich mehr wissen.
Und wir werden weiter berichten, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank an Sarah Zerback live aus Washington. Zum Ende dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse.